Ja, bevor ich bei Kitzim gearbeitet habe, habe ich noch Bibelschule gemacht. Und bevor ich Bibelschule gemacht habe, habe ich auch mal gearbeitet. Also so. Und zwar habe ich die kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Notariat. Und als ich nach der Bibelschule und zwischen Kitzim so ein paar Wochen Zeit hatte, bin ich wieder zurück in meinen Lehrbetrieb und habe dort ein bisschen stundenlang gearbeitet. Und da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar, dass Theologie und das ganze Jura, also Gesetz und so Justiz, sehr viel gemeinsam hat. Und zwar hat es eine grosse Gemeinsamkeit, sowohl die Theologen wie auch die Juristen, die haben ein Buch und die diskutieren darüber, wie man das jetzt muss verstehen und ins Leben anwenden. Es ist dann um einen Erbrechtsfall gegangen und erst das so, hat man so gemerkt, ja, das kann man so und so verstehen. Und dann habe ich mal während der Bibelschule müssen, Exegese schreiben als Semesterarbeit und dann habe ich einen Gesetzestext bekommen. Und das ist schon noch spannend und darum schauen wir jetzt den Gesetzestext heute Morgen miteinander an. Und der Gesetz ist schon eingeblendet, dass wir den dann zusammen anschauen. Aber bevor wir uns den Abschnitt aus dem Gesetz zusammen anschauen, müssen wir uns die Frage stellen, ja, gilt das Gesetz uns überhaupt noch heute? Wenn ja, wie gilt das Gesetz uns? Und da fordert natürlich die Aussage von Jesus in Matthäus 5 auf. Es fordert aus, so er sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Er sagt, ein Vers vorher, er hat das Gesetz erfüllt und jetzt sagt er, es wird nicht ein Strichlein, wir können sagen, nicht ein I-Pünktchen vom Gesetz vergehen. Und er sagt, es ist ewig, gültig und bindend. Und darum gibt es in der Theologie eine Unterscheidung. Wir machen eine Unterteilung in drei Arten vom Gesetz. Und die Unterteilung, wenn wir zuerst kurz zusammen anschauen, es gibt drei Arten, wo man sagt vom Gesetz. Das erste ist das Moralgesetz. Das sind zum Beispiel die 10 Gebote. Zum Beispiel, aber du sollst nicht stellen. Oder du sollst nicht lügen. Du sollst nicht Ehe brechen. Das Moralgesetz, das ist das, was Jesus wirklich als ewig gültig hat bestätigt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkommt. Das ist das Moralgesetz, ewig bindend. Der zweite Teil ist das ganze Zeremonialgesetz, also der Kult, das Ritual, die Opfervorschriften, die Speisvorschriften, also dass man hat dürfen essen und wenn man es hat dürfen essen und wenn nicht, das mit den Säuen und so. Wenn das jemand rein ist, wenn das jemand nicht rein ist. Und der zeigt mir, dass Jesus durch sein Leben, und das ist wichtig, er ist nicht nur gestorben, er ist nicht auf die Welt gekommen, er ist gestorben, sondern er hat gelebt. Und er hat das durch sein Leben erfüllt. Er hat zum Beispiel auch den Sabbat gezeigt, was Sabbat wirklich ist. Jesus hat durch sein Leben und durch sein Sterben auch die Opfervorschrift, er ist das Opfer, der Teil des Gesetzes hat auf Jesus hergewiesen. Und darum ist es für uns heute nicht mehr bindend. Wir müssen nicht jetzt heute Nachmittag noch ein Schäfchen opfern. Oder so. Sind wir auch noch froh. Ich glaube, es würde die meisten ein bisschen grusen. Und darum gibt es noch einen dritten Teil, und das ist das sogenannte Judizial- oder das Strafgesetz. Und das sind Rechtsbestimmungen, die Gott gegeben hat für den Staat. Israel war auf dem Weg, ein Staat zu werden. Und darum hat Gott ihnen gesagt, wie das Leben als Staat aussehen soll. Und gerade in diesen Judizialgesetzen ist es wichtig, dass wir vor allem die Prinzipien daraus herausnehmen und das nicht einfach eins zu eins umsetzen. Wo das ein Gesetz war für ein Volk im Nahen Osten vor 2000 Jahren, noch mehr, 4000 Jahren, 3,5, je nachdem. Und dass wir die Prinzipien daraus ableiten. Und das kann zum Beispiel, hat man das schon gemacht mit dem Buch Ruth, der dort lesen, wie mit der Schwager-Ehe umgegangen wird, ist das ein Punkt, wo wir merken, hey, so haben sie das Gesetz verstanden und umgesetzt. Und der Text, den wir jetzt zusammen anschauen, im 2. Mose 22, gehört, meiner Meinung nach und der Meinung von anderen auch, zu dem Judizialgesetz. Gesetz. Also, dass es für uns heute noch Gültigkeit hat. Dass wir uns überlegen, hey, was haben wir für ein Prinzip, das wir für uns heute können anwenden können. Und darum, wenn wir jetzt den Text zusammen lesen, aus dem 2. Mose 22, ab dem Vers 20. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen. Wenn du meinem Volk Geld leihst, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln wie ein Wucherer, du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang. Denn es ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. So hat Gott seinem Volk gesagt. Und wenn wir das Gesetz betrachten, müssen wir immer wieder wissen, wann hat Gott das Gesetz gegeben? Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Das steht ja recht weit vor in der Bibel, oder? Wir haben da noch, das Gesetz kommt sehr weit vor und dann kommt noch sehr viel. Und bis zu diesem Punkt lesen wir in der Bibel, wie Gott alles gemacht hat, wie die Menschen aber nicht auf ihn hören. Und ich nehme darum einen Mann, der Abraham auserwählt und dem eine Verheißung gibt. Er verspricht dem Abraham eine grosse Familie, er verspricht dem Abraham viel Land und dass der Abraham soll zum Segen werden. In dieser Zeit, bis jetzt das Gesetz kommt, hat sich das mit der Familie, mit dem Volk erfüllt. Es ist ein recht grosses Volk geworden. Durch Josef ist schon sehr viel Segen schon in die Welt hineingekommen, aber noch viel mehr wird kommen. Aber das mit dem Land ist noch offen. Die Familie ist nämlich auf Ägypten gegangen. Dort waren sie in der Sklaverei, 400 Jahre, und aus der Sklaverei hat Gott sie befreit. Das lesen wir im 2. Mose, das ist die grosse Befreiungsgeschichte. Gott hat sie befreit aus Ägypten, hat sie zu einem Berg geführt und dort ist er ihnen erschienen und hat ihnen das Gesetz gebracht. Er hat mit den 10 Geboten angefangen. 2. Mose 20 lesen wir die 10 Gebote, die auch die Grundlage sind. Und auf Grundlage von diesen 10 Geboten kommen dann alle weiteren Gesetze. Die 10 Gebote hat Gott selber von Hand geschrieben. Und nachher, den Rest hat der Mose in Auftrag gegeben. Der Mose gesagt, schreibt das und das aus. Und es gibt verschiedene Arten von Geboten. Es gibt Gebote, die wie Einzelfälle bezeichnen, wo Gott sagt, wenn das passiert, dann ist das. Und dann gibt es eben Gebote, die allgemeiner formuliert sind, die klar sagen, was richtig und was falsch ist. Und so ist auch unser Textabschnitt etwas, das klar sagt, was richtig und was falsch ist. Wir reden hier auch von apodiktischen Geboten. Ja, ich weiss, das ist ein bisschen theologisch. Und so apodiktisch heisst, es ist unbedingt sicher, es ist unumstößlich. Also an dem sollen wir uns festhalten. Und jetzt haben wir das gelesen und vielleicht hast du gedacht, ja, puh, schon ein bisschen schwierig. Und wenn wir mehr von diesen Gesetzen lesen, gibt es noch viel mehr, wo wir noch denken, oh, schon ein bisschen schwierig, vor allem, weil es gar nicht zu unserem Zeitgeist passt. Aber wenn wir die Gesetze lesen, müssen wir uns bewusst sein, dass die nicht irgendjemand gegeben hat, sondern Gott. Der Gott, der uns Menschen gemacht hat. Der Gott, der weiss, was gut ist für uns. Er gibt uns gute Gebot. Wenn wir zum Beispiel ein paar Verse vorher, in 2. Mose 22, Vers 15, lesen wir, dass wenn ein Mann eine Jungfrau verführt und mit ihr schlaft, dann muss er sie heiraten oder zumindest den Brutpreis zahlen. Das schränkt dich in deiner Freiheit ziemlich ein. Ja, für uns Männer heisst es okay, wenn wir das ernst nehmen mit der ersten Frau, die wir schlafen, mit der die müssen wir als Frau nehmen. Und das schränkt uns unsere Freiheit ein. Das ist etwas, was in unserer Zeit enorm widerspenstig ist. Das wollen wir nicht. Heute hat man andere Vorstellungen. Aber überlegen wir uns mal, was es bedeuten würde, wenn man das konsequent umsetzt. Es würde viel Leid verhindern. Wir hätten viel weniger Herzschmerz. Wir hätten weniger Geschlechtskrankheiten. Wir hätten weniger alleinerziehende Mütter und auch viel weniger Abtreibungen. Gott meint es gut, aber es unsere Freiheit einschränkt. Das heisst, dass unsere Freiheit aber vielleicht nicht immer ganz gut ist. Dass wir das brauchen. Und Gott, das finde ich auch so spannend, er tut die verschiedensten Bereiche ansprechen. Innerhalb von kurzer Zeit, jetzt haben wir gerade etwas über Sexualität gelesen, und dann kommt im Vers 17 etwas über Zauberei. Vers 18 ist wieder Sexualität, Vers 19 ist Götzendienst. 17, 18, 19 sind, ja, wenn ihr das lesen, ganz krasse Bestrafungen. Todesstrafe. Und auf das aber kommt Vers 20. Es sind so wichtige Sachen, die Gott gesagt hat, und es kommt Vers 20, und es ist nicht weniger wichtig, den Fremdling oder den Fremden sollst du nicht bedrängen, noch bedrücken. Und darum habe ich gesagt, sage ich die Predigt steht unter dem Titel, Gott schützt Arme und Schwache. Er schützt den Fremden. Wir sollen ihn nicht bedrängen, nicht ausnutzen, nicht quälen. Auch dort ist Gott nicht in der Zeit, das war zu dieser Zeit ganz normal, dass man Fremde hat ausgrenzt. Die hatten nichts zu sagen, die hat man etwa als Sklaven gebraucht, aber viel mehr hat man dann nicht wollen. Die haben als nichts gegolten. Er hat schon dann sein Volk aufgefordert, ganz anders zu leben als die Völker um sie herum. Also ist das für uns heute nicht anders. Müssen wir nicht das Gefühl haben, ja, okay, aber dann ist es heute auch nicht mehr so. Und heute fordert Gott uns als gläubige Christen auf, anders zu leben als die Leute um uns herum, die nicht an Gott glauben. Wieso sagt es Gott, sie soll den Fremden nicht quälen, nicht bedrängen? Ganz einfach, weil es Fremde gegeben hat. Wir lesen im Kapitel 12, Vers 38, dass wo sie rausgezogen sind, dass ganz viel Mischvolk mitgekommen ist, also auch noch Fremde, die nicht, böse gesagt, reine Israeliten waren, aber Mischvolk. Sie waren also Fremde. Und auch sie später mit den Fremden dazugekommen. Der Rahab ist dazugekommen, Ruth ist dazugekommen, das sind ganz berühmte halt Beispiele. Sie sollen die Fremden nicht bedrängen, nicht bedrücken. Das heisst also, dass sie vor Gericht nicht anders behandeln sollen. Oder wenn einer vor Gericht geht und ein Fremd ist, soll er nicht anders behandelt werden als ein Israelit. Es ist nicht richtig, wenn sie auf dem Merit hätten, bei den Fremden immer an den Armee verlangt als bei den Israeliten. Und Gott sagt, warum dass sie das sollen. Er erinnert sie daran, was sie waren. Er sagt ihnen, ihr seid auch Fremde im Land Ägypten. Und Gott hat gesagt, das ist noch nicht so lange her. Aber Gott hat es aufgeschrieben, dass sie das über Jahrhunderte immer wieder lesen, sich immer wieder daran erinnern. Und er hat immer wieder gesagt, hey, ihr seid auch mal Fremde gewesen. Also ist es falsch, wenn ihr die Fremden bedrückt, bedrängt. Und jetzt dürfen wir uns überlegen, was heisst das? Wir wollen das Prinzip daraus herausziehen. Und das ist jetzt hier noch sehr einfach. Dass wir auch die Fremden nicht bedrängen und nicht bedrücken. Falsch wäre, wenn wir jetzt mit diesem Vers eine Flüchtlingspolitik betreiben würden. Das ist nicht das, was Gott hier sagt. Gott sagt nicht, lasst mehr oder weniger oder gar keine oder alle Fremden in unser Land rein. Gott geht davon aus, dass Fremde in diesem Land sind. Dass Leute in Israel sind, die nicht von klein auf Israeliten sind. Darum kann ich mit diesem Vers auch keinen Tipp geben für die nächste Abstimmung. Aber unsere Aufgabe, erstens ist für die Regierung zu beten, nach Gedanken zu machen, wie gesagt, ich gebe euch keinen Tipp. Und mit diesen Fremden, die hier sind, die in der Schweiz sind, die in deiner Nachbarschaft sind, mit denen richtig umzugehen. Sie nicht zu bedrängen, nicht zu quälen. Sei das mit Wort, mit Taten und mit Gedanken. Oh, immer der Deutsche da, oder? Dann sieht er gerade alles direkt. Ja. Ist doch 10 gewesen, oder? Und jetzt sind da die Asylanten wieder raus. Keine Ahnung von Ruhm, 10. Und die Kinder sind auch noch auf. Das geht doch nicht. Es geht eigentlich bis spät in die Nacht oder so. Oh, Achtung. Das sieht aus. Eine dunkle Haut, dann muss ich die Tasche ein bisschen näher zu mir nehmen. Es geht auch nicht mit dunkler Hautfarbe. Wir waren mal in der Schulreise zu Zürich. Und dann haben die Lehrer gesagt, nehmen wir den Druck, sag gut zu. Ja, genau. Aber wir kennen doch so Gedanken. Wir kennen so Aussagen. Dass wir, wenn jemand Fremdes kommt, innerlich irgendwie von Vorurteilen haben, von verurteilen, oder? Der ist so direkt und darum, weil er so direkt ist, nimmt man ihn gar nicht ernst, wenn er vielleicht recht hat, oder sie. Und warum ist das so? Und das hat ganz unterschiedliche Gründe, aber es hat, manchmal ist es so Überheblichkeit, oder ja, wir sind halt schon, oder wir sind schon, eben, die Kinder sind um 8 Uhr im Bett, noch lieber um 7:30 und sind nicht bis um 10 Uhr auf, wir machen es sowieso besser. Und das, Sarah ist im Stil, gut, ja, das ist wirklich so, so geht es uns manchmal. So, dass, ja, unsere Kultur ist ja schon besser, oder so, wir sagen, also, mir ist ja schon besser. Oder meinst du, es einfach Menschenfurcht und Angst vor den anderen Menschen? Angst vor dem Unbekannten? Aber Gott sagt, nein, wir sollen sie nicht bedrängen. Und nicht ausschliessen. Weil Gott hat alle Menschen gemacht. Egal, was sie für eine Hautfarbe oder für eine Nationalität oder für eine Direktheit oder Indirektheit haben. Was geben wir uns für eine Autorität, so über Menschen zu denken? Egal, was für eine Hautfarbe, für eine Nationalität der Mensch hat, der steht genau gleich vor Gott. Und auch der Zivilstand ist nicht entscheidend. Darum fährt Gott weiter mit den Witwen und Waisen. Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Und dann, eine Frau war Witwe, bei den Männern war es ein bisschen weniger schlimm, und die haben sich halt einfach wieder eine neue Frau geholt. Aber bei den Witwen war das ein bisschen ein Problem. Und auch die Waisen, Kinder, also Kinder ohne Eltern, oder vor allem ohne Vater, sollen nicht erniedrigt werden. Und ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert hat nicht nur gesagt, es geht nicht nur um eine Bedrückung, sondern um jegliche Art von liebloser und geringschätziger Behandlung. Und es gibt auch an anderen Stellen im Gesetz Hinweise zum Umgang mit den Witwen, zum Beispiel im 5. Mose, wo Gott sagt, hey, die Witwen dürfen dann, die vergessenen Garben und die, das, was sie von der Leif und der Traube vergessen haben, am Boden fallen, zusammenlesen. Das hat Gott hat wohl, dass sie versorgt werden. Und das zieht sich weiter bis ins Neue Testament, wo wir lesen, wie die Gemeinde sich um die Witwe gesorgt hat. Es wird also auch in der neutestamentlichen Gemeinde hat man das, ist das ein wichtiger Teil gewesen. Aber Gott sagt nicht nur, man soll sie bedrücken, sondern er sagt, wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen. Gott wird das Schreien vor einer Witwe hören und er wird für sie einstehen. Die Witwe dürfen zu Gott schreien. Auch wenn sie niemand gehört hat in ihrer Umgebung, in ihrer Gesellschaft, sie dürfen zu Gott schreien. Zu Gott. Gott sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir sollen zu Gott schreien. Vielleicht geht es dir wie eine Witwe, die unterdrückt wird. Vielleicht wirst du ungerecht behandelt. Oder du erinnerst dich an eine ungerechte Situation. Schreist du in dieser Situation zu Gott? Oder schreist du zu deinem Nächsten und fährst auf hinten durchschnurren und auf verunglimpfen? Oder schreist du einfach zu Gott? Suchst du Hilfe bei Gott oder suchst du Hilfe bei anderen Sachen, bei anderen Menschen? Oder frisst es einfach in dich rein? Aber Gott ist ein Gott, der uns gehört. Wir dürfen zu ihm schreien, ob du jetzt Witwe bist oder nicht, Waise bist oder nicht. Wenn du bedrängt bist, das ist für alle gültig. Du darfst zu Gott schreien. Und Gott verspricht, dass er das hört und dass er wird eingreifen. Gottes Zorn wird entbrennen. Nicht nur entbrennen, er wird Leute umbringen. Das sagt er hier. Wie gehen wir mit dem um? Ist das nicht extrem? Ist das nicht brutal? Kann das überhaupt der Gott sein? Der Gott, den wir als liebenden Gott kennen? Und ich möchte euch davor warnen, zu denken, ja, das ist der Gott vom Alten Testament und im Neuen Testament ist Gott ganz anders. Nein. Gott ist und bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist unveränderlich. Und wenn Gott sagt, er ist zornig, ist das nicht wie unser Zorn. Wenn wir hässig sind, ist das meistens unkontrolliert, launisch, voll Willkür. Aber Gottes Zorn ist ein Ausdruck von seiner Souveränität, von seiner Gerechtigkeit, auch von seiner Erhabenheit, dass er über uns steht. Er zeigt seine Treue zu sich, wenn er hässig, wenn er zornig ist und zu den Gesetzen, die er gibt. Er bestraft die, die sich nicht an das Gesetz halten. Weil Menschen, die sich nicht an das Gesetz halten, er gibt, die lehnen sich gegen ihn auf. Gegen den ewig, herrlich, allmächtig, grossen Gott, den wir gesungen haben. Dem Gott, der die Fremden, die Weisen, die Witwen und die Armen wichtig sind und sich für sie einsetzt. Gott sagt aber auch nicht, wenn er das macht. Das ist manchmal unser Problem, wenn wir ungerecht behandelt werden und zu Gott schreien, dass wir auch noch warten müssen. Gott sagt nicht, er wird es sofort machen. Gott sagt, er wird es machen. Die klare Drohung, dass er ihre Frauen zu Witwen werden wird und Kind zu Waisen, gibt eine gewisse, sagt, hey, es kann schnell passieren. Aber wir müssen es Gott überlassen, dass er sich über sein Gesetz durchbringt oder wenn er eingreift. Es gibt Leute in der Bibel, die sehr lange auch Unrecht müssen leiden. Aber die Bibel verspricht, dass er wird richten. Am Ende der Zeit wird er gerecht richten. Wenn Jesus wiederkommt, wird Gott richten, dann wird er das Unrecht bestrafen und dann wird er das Schreien definitiv erhören. Und Gott sagt, dass er es wird bestrafen. Er wird es bestrafen, eine Witwe und Waisen ungerecht behandelt werden und er geht auf eine dritte Gruppe ein, und zwar auf die Armen im Volk. Gott schützt nicht nur die Fremden, die Witwen und Waisen, sondern auch die Armen. Er sagt, wenn du meinem Volk Geld leist, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln wie ein Wucherer, du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang. Dann ist seine einzige Decke das Gewand, das er auf der Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Jetzt geht es also auch noch um das Geld. Und wenn es um das Geld geht, müssen wir uns selber immer wieder sagen, hey, es geht beim Geld darum, das ist das Geld, das Gott mir zur Verfügung stellt. Es ist eine Leihgabe von ihm, wir sollen es gut verwalten, aber uns gehören tut so gesehen nichts. Es ist Gott. Es gehört Gott. Und Gott weiß, dass es auf dieser Erde reiche und arme Menschen gibt. Und ich bin der Überzeugung, das ist für Gott nicht das Problem. Für Gott ist es nicht das Problem, dass es reiche und arme Leute gibt. Es ist nur das Problem, dass die Reichen die Armen ausbeuten. Das ist das Problem. Aber dass es reich und arme gibt, das ist, Gott verteilt das Geld. Ja, das ist ihm bewusst. Aber das Volk Israel soll für die Armen sorgen. Man soll keine Zinsen nehmen, wenn man jemandem Geld leiht. Wenn jetzt also ein Armer gekommen ist, der kein Geld mehr hatte für das Essen oder so, Oder eben vielleicht musste man ein Schaf kaufen für ein Opferfest. Man durfte so ein Geld leihen, aber man durfte keine Zinsen nehmen. Oder man wollte noch so ein Pfand, oder? So eine Sicherstellung. Und dann durfte man sein Mantel nehmen, aber dann musste man am Abend wieder zurückgeben. Ja, also, jemand Arms, das ist, der hat nicht 7 Hemden im Schaf gehabt und überlegt, oh, ich passe es jetzt zusammen. Und genau. Der hat einfach den Mantel gehabt. Das war ein rechteckiges Tuch. Das hat man sich so umgeschlungen und zur Nacht hat man das aber auch als Decke gebraucht. Wenn man irgendwo auf dem Boden geschlafen hat. Darum hat man den Mantel mal wieder zurückgeben. Am Morgen hat man ihn wieder dürfen holen, das hat man schon dürfen, das verbietet Gott nicht. Aber er sagt, hey, am Abend gehst du ihn einfach wieder zurück. Und Gott gibt auch nicht ein generelles Zinsverbot, sondern bei Reichen hat man dürfen Zinsen geben. Er verbietet es nicht, er sagt einfach, wenn jemand arm ist, dann nimmt keiner Zins und dann gibt ihm sein Mantel wieder zurück, dass er die Nacht nicht erfriert. Und wenn wir jetzt das für uns übernehmen wollen, müssen wir uns schon ein bisschen Gedanken machen. Und wir häufig denken, ja, also, wir haben ja den Staat, oder? Da gibt es Witwerrente und da gibt IV und da gibt Sozialhilfe und da braucht es mir ja gar nicht. Und das unterstelle ich niemandem von euch, dass er das denkt, aber ich denke es. Aber es ist nicht richtig. Es ist gut und es ist ein Geschenk von Gott und wir dürfen Gott danken, sagen, dass wir die Einrichtungen haben. Das ist nicht selbstverständlich. Aber wir haben immer noch eine Verantwortung für den Umgang von mir mit Fremden, mit Witwen, mit Waisen, mit Armen in meiner Umgebung, in meinem Umfeld. Die erste Verantwortung ist, dass ich ihnen in Liebe begegne. Dass ich sie nicht ausnutze, dass ich sie nicht bedränge. Und je nachdem habe ich auch die Verantwortung, ihnen zu helfen im Rahmen von meiner Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel auch bei der Gemeinde in Jerusalem gesehen, die ihnen ganz praktisch geholfen haben. Und wir müssen uns bewusst sein, dass es nicht nur falsch ist, wenn wir uns aktiv gegen die Fremden verhalten, wenn wir aktiv Witwe und Waisen ausnutzen, bedrängen oder die Armen nicht helfen, sondern auch, wenn wir einfach passiv sind und nichts machen. Wenn wir eine Nachbarin haben, die verwitwet ist und wir ihr nie unsere Hilfe anbieten. Man kann sagen, dass es eine Unterlassungssünde ist. Dass man also nicht aktiv etwas Falsches macht, sondern einfach nur passiv ist. Ich habe in der Andacht von Charles Spurgeon vor kurzem genau zu dem Thema etwas gelesen, das mich sehr bewegt hat. Und der Charles Spurgeon sagt, ich habe von vollkommenen Leuten gehört, aber ich habe nie welche gesehen. Wenn es sich nur um positive Tatsünden handelte, also er meint zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich lüge nie, ich stelle nie, ich trinke nicht, ich rauche nicht und, so könnte ich mich möglicherweise mit solchen Brüdern vergleichen, denn ich bemühe mich, tadellos zu sein, also Spurgeon. Aber wenn ich bedenke, dass Unterlassungssünden wirkliche Sünden sind, also wenn man nichts macht, wenn man weiss, hey, hier könnte ich und ich mache es nicht, muss ich allen Vollkommenheitsideen lebewohl sagen. Denn mein vieles zu kurz kommen überwältigt mich. Der Mann hat gecheckt, was es bedeutet, dass wir das Problem haben mit Gott. Wir merken, wir bekommen ein Problem mit Gott, wenn wir das Gesetz hier lesen und es ernst nehmen und sagen, ja, das hat Autorität. Das ist der Gott, der uns Menschen gemacht hat und uns sagt, wie wir leben sollen. Und ich mache es manchmal extra komplett anders und manchmal ist es mir einfach gleich und ich mache es nicht. Und Gott wird hören, wenn die Armen zu ihm schreien. Auch hier sagt er, hey, wenn sie zu mir rufen, dann werde ich es hören. Aber hier redet er nicht von seiner Rache, sondern er sagt, so erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Gnädig. Der Begriff finden wir im Alten Testament 13 Mal und er bezieht sich immer auf Gott, der gnädig ist. Das zeigt sich in Sachen, die allen Menschen zu gut kommen. Zum Beispiel, dass wir einen geregelten Ablauf haben von Tag und Nacht. Es ist Gnade von Gott, dass die Sonne immer etwa zum gleichen Zeitpunkt aufgeht, also natürlich über das Jahr verschoben, aber nicht, heute ist sie um 6 Uhr gekommen, morgen kommt sie um 7 Uhr und am Dienstag kommt sie um 7:30 Uhr und nachher kommt sie wieder um 5 Uhr und wir haben ein totales Durcheinander, sondern wir haben einen geregelten Ablauf. Wir haben immer wieder Sonne und Regen. Gott ist der Herr vom ganzen Universum, er hat alles unter Kontrolle. Jeder Atemzug, den du machen kannst, ob du an Gott glaubst oder nicht, ob du mit ihm lebst oder nicht, ist ein Geschenk von ihm. Wenn Gott will, dass dein Herz aufhört zu schlagen, könnte er das jetzt. Das wäre für ihn kein Problem. Und du kannst dich nicht wehren. So gross ist Gott. Ihm gehört alles, er kann alles, er weiß alles und er hat alles in der Hand. Und das sind so Sachen, die sagen meine Kinder immer wieder. Gott kann alles, Gott weiß alles. Glaube ich selber noch. Und der grossartige, der herrlich, der mächtige Gott, der wird selber arm und schwach. Wir müssen uns das vorstellen. Wir lesen, wie Gott im Himmel ist. Wie er über die ganze Welt agiert. Und er kommt auf die Welt. Und er kommt nicht in einen Palast zur Welt. Er kommt in eine Krippe auf die Welt. Er hat nichts gehabt. Er kommt in eine Handwerkerfamilie. Er wird arm. Er sagt später von sich, dass er kein Küsse hat. Dass er einen Stein nimmt und den Kopf drauf legt. Aber als er auf die Welt kam, ist er noch nicht von Würdenträgern besucht worden, sondern von einem Hirten. Von Hirten ist er besucht worden. Dass sie ausgrenzt waren, dass sie arm waren. Und dort zeigt sich, wie gnädig Gott wirklich ist. Wir Menschen, wir haben ein Problem mit Gott, dass wir uns eben nicht ans Gesetz halten. Und für das sagt Gott, ist die Strafe der Tod. Und zwar nicht nur der Tod hier auf dieser Erde, sondern dass wir nicht mit Gott zusammen sein können. Die Bibel sagt klar, es gibt ein Leben hier und es gibt ein Leben nach dem Leben hier auf der Erde. Und es gibt genau zwei Orte, wo wir das Leben verbringen können. Einen furchtbaren Ort, wo Gott eben gerecht wird richten. Die Bibel sagt, die Hölle. Oder einen wunderbaren Ort, voller Frieden, voller Gesundheit, mit herrlichen Beziehungen. Dort wird es keine Witwe und Waisen mehr geben, keine Fremden, keine Armen. Und alle Menschen haben es, wo sie eben nicht auf das hören, was Gott sagt, wo sie sich gegen Gott wehren, wo sie nicht mit Gott weil Leben verdient, in der Hölle zu sein. Die Bibel sagt, dem Sünd, das ist unser Zustand. Wir können gar nicht anders. Vielleicht hast du das jetzt gehört und hast gemerkt, hey, ich habe schon so manchmal versagt in dem, was Gott hier sagt. Wir können gar nicht anders. Wir sind so, wir haben es gesehen bei den Fremden, oder wir haben uns in die Gedanken gegenüber Fremden, die einfach kommen. So verdorben sind wir Menschen. Darum braucht es Gottes Gnade, dass er uns verändert. Dass er uns das aufzeigt, dass es falsch ist. Und er tut uns das nicht nur aufzeigen, er zeigt uns auch eine Lösung. Und seine Lösung ist nicht, wird besser. Sondern seine Lösung ist, dass er selber arm und schwach wird. Dass er auf die Erde kommt und ein perfektes Leben lebt. Jesus, der Sohn von Gott, kommt auf die Welt. Er wird erwachsen. Und er ist mit den Fremden gut umgegangen. Die Frau, ein Brunnen, die Samariterin. Er ist mit den Witwen und Waisen richtig umgegangen. Er hat ihnen geholfen. Sie waren ihm nicht egal gewesen. Und er ist mit den Armen richtig umgegangen. Jesus hat das an dieser Stelle gelebt, wo wir selber nicht können. Und Jesus ist gestorben. Stellvertretend für die, die Gott rettet. Er schenkt nämlich Menschen den Glauben an den Jesus. Und wenn du heute Morgen gemerkt hast, hey, ich habe versagt, ich habe ein Problem mit Gott, dann sag das ihm. Und du darfst ihm sagen, es tut mir leid, er vergibt dir. Auch wenn du das schon manchmal gesagt hast, und die Bibel verspricht, wenn du an Jesus glaubst und du sagst, hey, ich selber könnte es nie. Aber Jesus hat es für mich gemacht und darum darf ich mit Gott zusammenleben. Die Bibel verspricht an den Menschen, die an Jesus glauben, ihm vertrauen, die dürfen für immer mit Gott zusammen sein. und dürfen nach dem Leben hier auf dieser Erde, wo es viele Probleme gibt, wo wir nie werden, das in Perfektion erfüllen, bei Gott sein, wo die perfekte Gemeinschaft wird sein, wo es keine Fremden, keine Witwe, keine Waisen und schon gar keine armen Menschen wird geben. Und vielleicht hast du einfach auch gemerkt, hey, ich will mich mehr für die Leute einsetzen. Und du weißt nicht recht, wie, du darfst Gott immer darum Hilfe bitten. Ich will nicht den Moralapost rausholen und sagen, du musst, sondern du darfst Gott sagen, es tut mir leid, dass ich es nicht gemacht habe, bitte verändere mein Herz. Und das lässt er gern. Dass es von innen raus darf kommen. Und Gott ist gnädig, er ist selber arm und schwach geworden. Er hat sich komplett an sein eigenes Gesetz gehalten, damit wir mit ihm zusammen sein können und wir selber nie würden uns können das Gesetz halten. Ich will noch beten. Grosser Gott, wenn wir sehen, was für uns für ein Gesetz ist, das für uns auch noch Gültigkeit hat, dann sehen wir, dass wir es nie erfüllen können. Wir scheitern tagtäglich daran. Ich danke dir, grosser Gott, dass du deinen Sohn hast auf die Welt geschickt, der das erfüllt hat, für das wir mit dir zusammenleben dürfen. Zeig uns auf, wie wichtig dir die Armen, die Schwachen, die Fremden, die Witwen und Waisen sind. Und zeig uns auf, wie wir ihnen helfen können. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, unserer Kräfte. Verändere unser Herz, dass wir ein Herz haben für die Menschen, die von anderen Menschen nicht gesehen werden. Und danke für alles, was wir schon dürfen sehen hier in dieser Gemeinde, was darf geschehen im Leben der Einzelnen. Und danke, dass du uns in dem Sinne wieder stärkst. Amen.